Diese Folge von Busse und Erdmar wird euch präsentiert von der Rosenapotheke in Trendelburg. Busse und Erdmar, der Podcast. Erstmal hallo und herzlich willkommen zur, wievielte Folge haben wir jetzt eigentlich?
21, lieber Markus.
Die 21. Folge von Busse und Erdmar. Ich habe natürlich wieder meinen Gesprächspartner, den Torben Busse.
Ja, hallihallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich.
Ja, und das eigentlich, wir wollten das Ganze ja letzte Woche schon aufnehmen, aber da hat es ja aus technischen Gründen nicht geklappt. Und deshalb bin ich ganz froh, dass es heute klappt, weil wir haben heute auch mal wieder einen Sponsoring-Partner. Und das ist eine Apotheke, und zwar die Rosenapotheke in Trendelburg.
Ah, okay.
Erstens mal deshalb, weil ich die wahnsinnig toll finde, weil die es mir ermöglichen, meinen Hund regelmäßig, also den Louis regelmäßig zu versorgen. Und die sich auch mit dem Tierarzt kurz geschlossen haben und die kriegen das Rezept dann per E-Mail und besorgen dann das Zeug schon, weil der braucht Augentropfen und Augensalbe.
Mhm.
Und sobald ich das Rezept dann einen Tag später in der Post habe, kann ich das Zeug dann sofort abholen. Und das finde ich gut.
Das heißt, auch für deinen Hund setzt du auf die lokale Apotheke und gehst nicht zu Doc Morris und wie die alle da im Internet auch heißen.
Ich finde das widerlich. Ich finde das wirklich widerlich. Es ist mir egal, ob da ein Günther Jauch oder wer auch immer für Werbung macht. Aber Tatsache ist ganz einfach, dass eine Apotheke halt auch nicht nur dafür da ist, dass sie deine Rezepte einlöst, sondern auch dafür, dass sie dich da mal beraten. Ich habe also da jetzt Ibuprofen geholt und habe also dabei festgestellt, dass, oder mir wurde da auch halt gesagt, dass Ibuprofen, wenn man es zu viel nimmt, dafür sorgen kann, dass man Sodbrennen bekommt. Und das sind eben genau diese Informationen, die findest du im Internet nur, wenn du spezifisch danach suchst, aber irgendwie nicht bei einer Shop-Apotheke oder Doc Morris oder wie auch immer diese widerlichen Unternehmen heißen, weil ich finde, gerade bei Arzneimitteln ist es doch so, du kommst vom Arzt, fährst zur Apotheke, holst dir das, was du brauchst und dann nimmst du das direkt und willst nicht noch 24 Stunden warten, bis du dann deine Medikamente hast und du willst eventuell auch einen Ansprechpartner haben und das Schöne an der Apotheke, an der Vor-Ort-Apotheke ist auch, man trifft auch mal seinen Nachbarn oder Leute, die man länger nicht gesehen hat und
wie das bei dem typischen, sage ich mal, lokalen und Offline-Handel so ist. Ne? Man trifft auch mal Leute, aber vor allen Dingen das genau wie du sagst. Also bei den Apotheken generell Gesundheitsversorgung geht halt nicht vernünftig online. Mhm. Und bei der Apotheke, das ist ja dann schon auch eine medizinische Beratung. Also ich bin da noch sperriger als bei anderen Dingen. Also ich bestelle durchaus auch mal Dinge online, aber wirklich nur die, die es hier halt vor Ort im Umkreis von, sage ich mal, 20 Kilometern oder so nicht gibt.
Mhm. Ja, das sehe ich auch vollkommen ein. Und ich meine, diese Bastelarbeiten, die ich hier immer mache mit diesen kleinen Do-it-yourself-Miniaturhäusern und so, die gibt es nun mal hier nicht. Aber wenn die hier einen Laden aufmachen würden, und selbst wenn das 5 Euro teurer wäre bei denen, würde ich es dort kaufen. Aber da es das nun mal hier nicht gibt, muss ich das online bestellen. Aber trotzdem, was ich vor Ort kaufen kann, das kaufe ich auch vor Ort.
So ist vernünftig.
Und wie gesagt, also bei der Apotheke, es ist nicht nur so, ich meine, die Leute sagen ja immer, es gibt eine Apotheke irgendwie um jede Ecke. Aber ich stehe da wirklich drauf, weil erstens mal die Mitarbeiter sind wirklich kompetent. Das finde ich super. Und du kriegst auch den einen oder anderen Tipp nebenbei. Das finde ich auch super.
Ja, und du musst ja auch sehen, das ist Grundversorgung. Ne? Also Gesundheitswesen ist Grundversorgung. Ob das dann der Hausarzt ist, der Facharzt und natürlich gerade was jetzt Medikamentenversorgung angeht, die Apotheke vor Ort, das sind die Fachfrauen und Fachmänner, die da hinterm Tresen stehen, die dir auch mal einen Tipp geben oder vielleicht auch mal eine Verhaltensweise, die nicht unbedingt jetzt der Arzt dir geben würde, weil er sicherlich sich medizinisch natürlich auskennt, aber die tagtägliche Erfahrung mit dem, was auch andere, Umgang mit Medikamenten beispielsweise oder auch, wie sagt man so schön, hier Großmutters Hausrezept und so weiter. Auch das spielt ja alles in den Wissenshorizont mit rein, den eine Apotheke vermittelt. Und wenn dann mal keine Apotheke verfügbar ist, dann ist das Geschrei groß. Aber das Apothekensterben, genau wie das Lädensterben, hat eben auch damit zu tun, dass sich da vieles online verlagert. Und da kann man nur entgegenwirken, wie heißt das so schön, Abstimmung mit den Füßen, ne? Da muss man halt hingehen.
Ja, ich meine, normalerweise sollte ärztliche Versorgung, egal ob es jetzt um Mensch oder Tier geht, sollte eigentlich meiner Meinung nach Grundversorgung sein, genau wie deiner Meinung auch. Aber da hätte ich letztens auch eine Diskussion mit dem Kai, weil mir ist der Hund zusammengebrochen, einer von den Vieren. Und der konnte absolut nicht mehr. Und ich habe daraufhin, ich habe auch gemerkt, er war 16,5 Jahre alt, unser Jagdhund, den ich damals von meiner Mutter geerbt habe. Und ich habe daraufhin bei einem Tierarzt in Beverungen, bei der Tierpraxis in Beverungen angerufen und habe dem gesagt, hier, und der quält sich nur und ich würde gerne vorbeikommen und würde ihn erlösen lassen, weil ich habe auch gemerkt, da geht nichts mehr. Und daraufhin wurde mir gesagt, nee, wir haben keinen Termin mehr frei. Und ich fand das grottig. Ich fand das wirklich grottig. Weil das ist eine Sache, ich habe dir dann auch gefragt, ich sage, soll ich den Hund jetzt 2 Tage hier vor sich hin sterben lassen, bevor ich dann in 2 Tagen zu euch kommen kann oder so. Daraufhin wurde mir dann gesagt, ja, das tut mir auch leid. Und wir haben Gott sei Dank also eine Tierärztin, eine sehr etwas ältere Tierärztin in Hofgeismar gefunden, die den Hund dann also wirklich im Rappzapp erlöst hat und die auch sagte, gut, dass sie hier sind, weil der hatte mittlerweile Wasser in der Lunge und Wasser im Herzen. Aber wie gesagt, also das sind eben genau solche Sachen. Ich finde, wenn es um Notfälle geht, dann sollte ein Tierarzt sich die 5 bis 10 Minuten dann auch irgendwie da nehmen und das machen. Aber da hatte ich mit dem keine Diskussion, weil der sagte, ja, Ärzte sind ja mittlerweile auch Wirtschaftsunternehmen und wenn die keinen Termin haben, dann haben die keinen Termin. Und das sehe ich doch irgendwie so ein bisschen anders. Aber wie gesagt, das ist halt eine Sache, da sollte sich jeder sein Bild draus machen.
Ja.
Ich habe vorletzte Nacht ja mal wieder gearbeitet. Das heißt, ich arbeite immer auch nachts. Das heißt also jeden Montag oder jeden Montagmorgen zwischen 2 Uhr und 4 Uhr für die Bäckerei Ernst. Im Moment noch. Und habe dabei festgestellt, erstens mal, dass die Leute im Moment sehr, sehr, sehr vorsichtig fahren müssen. Weil es war auch gestern Abend, als ich zurückgekommen bin von der Arbeit, neblig hoch 3.
Und es zieht auch hier und da an manchen Ecken schon an. Es sind auch mal gerne -1, -2 Grad und dann wird es interessant, wenn Nebel dazu kommt.
Ja, es wird vor allen Dingen glatt.
Ganz genau.
Und da sollte man wirklich aufpassen. Und auf der anderen Seite, es gab damals mal von den Autowerkstätten etwas, das nannte sich Lichttest. Wann Autofahrer angefangen haben, sich Flutlichtanlagen an ihre Autos zu montieren, weiß ich nicht. Aber wenn da steht Wildwechsel und Achtung vor Wildschweinen, habe ich manchmal das Gefühl, diese Wildschweine sitzen in den SUVs.
No.
Weil erstens mal im dichtesten Nebel da noch zu überholen und zu sagen, nee, also der fährt hier mit 60, ich will aber mit 80 oder 120 weiterkommen und Nebel ist mir egal, halte ich irgendwie für ein bisschen seltsam.
Ja.
Und wenn mir also jemand entgegenkommt, wo ich also sehe, der hat kein Fernlicht an, aber der hat eine Lichtanlage vorne drin, mit der du wirklich ein Fußballspiel da abhalten könntest. Und ich sehe dann erstmal so eine halbe Minute nichts mehr und muss dann auf 40 runterbremsen, um nicht in irgendeiner Leitplanke zu landen. Gibt es sowas wie die Lichttests nicht mehr oder wird
doch
es
schon,
hier in der Gegend nicht angeboten?
Du musst nicht, ja doch, das gibt's schon. Die Frage ist ja grundsätzlich, die heutigen Autos, gerade mit LED oder auch die höherwertigen Xenon seinerzeit schon, die sind ja unfassbar viel heller. Und das ist ja dann regelmäßig so, dass die ja dann hier automatisches Fernlicht und so weiter haben, wo ja der Gegenverkehr ausgeklammert wird sozusagen. Also wie heißt das? Dauerfernlicht. Ne, du fährst dauernd Fernlicht. Und automatisch wirst du als Gegenverkehr quasi ausgeschnitten und dann nicht geblendet. Also so ist die Theorie. Viele wissen ja gar nicht mehr, dass sie auch manuell abblenden können und verlassen sich dann komplett darauf. Aber ich glaube, das funktioniert nicht so hundertprozentig. Und dann kriegst du als Gegenverkehr eben doch die volle Breitseite ab.
Ja, und wie gesagt, wenn ich also dann, wenn ich mit meiner Lichtanlage andere Leute gefährden würde, dann würde ich mir so meine Gedanken machen, weil in dem anderen Auto kann eben nicht so ein alter weißer Sack wie ich sitzen, sondern es könnte auch eventuell eine Familie mit Kind da drin sitzen oder wie auch immer. Und wenn die dann 20 Sekunden nichts sehen und in dem Moment läuft dann ein Reh auf die Fahrbahn, was ich auch schon hatte, weil ich hatte ja auch schon ein Reh mitten auf der Fahrbahn, ne?
Ich sehe eigentlich regelmäßig irgendwelche Tiere auf der Fahrbahn, gerade jetzt bei Nebel. Die sind ja dann auch, sage ich mal, reduziert in der Wahrnehmung, weil sie eben auch das Auto und so weiter später sehen. Ob das Fuchs, Dachs, Luchs, hätte ich fast gesagt, nee, aber eher tatsächlich Kaninchen und auch Rehe. Also regelmäßig. Haben wir uns gerade im Kollegenkreis vor ein paar Tagen unterhalten, als es jetzt so gegen Zeitumstellung und. Dann warnt ja auch immer die Presse davor und du siehst wirklich vermehrt dann Tiere auf den Straßen.
Ich meine, natürlich ist es so, dass also gerade bei Rehen und Füchsen und so, man sollte darauf achten, ob man so helle Punkte, das sind ja meistens die Augen, die reflektieren.
Ja.
Und das sieht man schon irgendwie. Aber dazu muss man auch achtsam sein und nicht an seinem Handy rumspielen oder gerade mal den Sender wechseln oder wie auch immer. Und wie gesagt, also jetzt die Jahreszeit mit Nebel und Blitzeis und was weiß ich. Es ist schon wahnsinnig gefährlich und das sollten die Leute wissen. Und ich komme lieber 10 Minuten später zu Hause an als gar nicht.
Es gibt ja auch einen ganz famosen Trick und ich muss gestehen, auch mir gelingt es nicht immer, aber ich versuche es regelmäßig. 5 Minuten früher losfahren hilft auch.
Hilft manchmal auch, ja. So, ganz kurz, weil es hat sich erst jemand gemeldet, aber der war für diesen Job ungeeignet. Ich suche einen Nachfolger und zwar, wie gesagt, ich arbeite bei Ernst, Bäckerei Ernst in Hofgeismar. Und schneide da Brot und packe Dauergebäck ein. Das heißt also das, was man so bei Rewe und Edeka und so sieht, dieses Dauergebäck, das da liegt, so seien es jetzt Mandelecken oder Nussecken oder wie auch immer, das Zeug ist von mir eingepackt worden. Und da suche ich einen Nachfolger, weil ich ab dem 2.12. einen neuen Job anfange. Ich möchte allerdings die Bäckerei Ernst erstens mal nicht hängen lassen. Und zweitens mal muss ich sagen, es ist ein wahnsinnig sympathisches, sehr nettes Team. Auch der Chef ist sehr nett. Und das hat man heute nicht ganz so oft. Und deshalb, wenn ihr euch da für interessieren solltet, dann schickt entweder mir über die Nummer, die ihr da seht, auf unserer Seite eine WhatsApp. Oder wendet euch direkt an Bäckerei Ernst. Am besten über die Mobilfunknummer. Und ich arbeite da im Moment 17 Stunden die Woche und übers Gehalt möchte ich nichts sagen, weil das ist natürlich Verhandlungssache. Aber selbst wenn man jetzt hört, so nach dem Motto, ja, der arbeitet auch nachts und nachts will ich nicht arbeiten, es ließe sich auch vorarbeiten in dem Sinne. Und ich glaube schon, dass der Markus Ernst da auch mit sich reden lässt, was also dann eventuelle Aufteilung ist zwischen Arbeit, die die Bäcker leisten und Arbeit, die der verpackt leistet. Nur es geht um die wahnsinnig verantwortungsvolle Aufgabe, sowas wie die Altenhilfe oder, oder die Kreisklinik oder Haus Salem oder wie auch immer, mit täglichem Brot zu versorgen. Und ich möchte nicht, dass die irgendwann, die Rentner, hungrig da sitzen ab Dezember und nichts mehr zu essen haben.
Das ehrt dich sehr, dass du direkt für deinen Nachfolger suchst, also deinen Nachfolger mit suchst, finde ich gut.
Ich bin für alle Schandtaten bereit, wie gesagt, also da jemanden einzuarbeiten. Es ist ja kein Hexenwerk, es ist ja nichts, wofür man studiert haben muss. Und selbst ein Rentner, der sagt, ich traue mir zu, hier 2-3 Stunden auch mal zu stehen, selbst für den ist das machbar. Nur, wie gesagt, also ich arbeite da gerne ein. Ich mache auch gerne von jedem einzelnen Brot Fotos, damit die Leute ein Vollkornbrot von einem Mehrkornbrot unterscheiden können und macht dann auch gerne hier eine Liste, dass die Leute da am Anfang nachgucken können, aber irgendwann nach 2-3 Wochen ist das so, dass man also blind in das Kühlhaus oder zu den Körben geht und weiß, okay, davon brauche ich 3, davon brauche ich 5, davon brauche ich 12 oder wie auch immer, schneidet die und packt die ein. Und wie gesagt, also es ist eine schöne Aufgabe, auch mit diesen Bäckern da zusammenzuarbeiten, was ein sehr, sehr nettes Völkchen ist. Und auch die Fahrerinnen und Fahrer, die da mit den Wagen auch immer wieder stehen, die sind auch alle wahnsinnig nett. Und wie gesagt, also alles Weitere ist dann mit dem Markus Ernst zu klären. Und meldet euch einfach, wenn ihr sagt, Mensch, ich möchte mir hier die Rente aufbessern oder ich möchte mir hier was nebenbei verdienen, weil, wie gesagt, 17 Stunden in der Woche ist nicht die Welt.
Aber es schafft erstens ein paar Euros aufs Konto und vor allen Dingen hilft den ortsansässigen Betrieben, also in diesem Fall eben Bäckerei Ernst.
Eben. Und deshalb, also Freunde, wenn ihr da jemanden wisst, also es sollten Deutschkenntnisse vorhanden sein, weil die Bäcker nun mal leider Gottes kein Englisch sprechen. Und man auch immer wieder dann, wenn es zum Beispiel einmal in einem halben Jahr hatte ich, dass es also hieß, ich brauche ein glutenfreies Brot. Ein einziges Mal. Nur, dass man dann auch jemanden fragen kann, hier glutenfreies Brot, wo finde ich das? Oder ein Bäcker drückt einem das in die Finger, hier musst du mitschneiden für, was weiß ich, Krähenberg oder wie auch immer.
Ja.
Und das sind eben solche Sachen, wo man Deutschkenntnisse haben sollte und man sollte drei und drei zusammenzählen können. Weil wenn man also da sieht, der kriegt, was weiß ich, der kriegt fünf Brote, der kriegt acht Brote, der kriegt vier Brote, der kriegt zwei Brote, dann sollte man schon wissen, okay, das sind alles in allem so und so viele Brote und die schneide ich jetzt mal und dann verteile ich die fertig.
Aber das sollte doch auch, sag ich mal, ein Standard sein, dass man sich also vielleicht das eine oder andere zusammenrechnen können sollte und sich auch verständigen können sollte.
Ja, ich meine, natürlich ist es so, dass wir hatten einen Bewerber da der kam aus Ägypten und der konnte also wirklich so wenig Deutsch, dass ich also gesagt habe, das bringt's nicht, weil, wie gesagt, also dem die Deutschkenntnisse drauf zu schaffen und dann noch, was ist ein Mehrkornbrot, was ist ein Vollkornbrot und was ist, was weiß ich, eine Kokostasche oder wie auch immer, wie gesagt, also es sollten Deutschkenntnisse vorhanden sein, zumindest so, dass man sich also verständigen kann und dass man auch die deutsche Sprache lesen kann. Und wie gesagt, alles andere ist abzuklären. Und wenn es also heißt, okay, ich kann montags den ganzen Nachmittag, aber dienstags nicht oder wie auch immer, dann gibt es da auch Möglichkeiten, Sachen vorzuproduzieren. Das heißt, ich mache es ja im Moment so, dass ich sechsmal die Woche da bin. Das heißt, einmal in der Nacht von Sonntag auf Montag, dann bin ich montags bis freitags immer nachmittags da. Nur, wie gesagt, wenn man da vorproduzieren kann, und da ist, glaube ich, der Markus Ernst auch für alles offen, dann ist das auch machbar, wenn man jetzt sagt, okay, ich mache hier 3 Tage die Woche, aber die 3 Tage mache ich halt dann länger oder wie auch immer.
Also flexibel.
Es ist flexibel, es ist sehr flexibel und es ist eine schöne Aufgabe deshalb, weil man weiß, was man da tut und wofür man es tut. Und man wird auch von niemandem von der Seite angeranzt, weil die Leute sind wirklich alle durchgehend wahnsinnig nett. Und deshalb möchte ich da mal in die Bresche springen.
Also dann sage ich, Leute, meldet euch, wenn ihr Interesse dran habt und da nachfolgen möchtet. Einarbeitungszeit ist garantiert und auch Unterstützung. Insofern gibt es eigentlich keine Bremse mehr, wenn man an der Stelle Lust hat, was zu tun.
Eben, ganz genau. Und wenn man Lust hat, da ein paar Euro mehr im Monat zu verdienen. Weil darum geht es ja gerade, weil die Leute sind ja im Moment alle wahnsinnig arm.
Das stimmt.
Ich weiß nicht, ob du gestern Abend Hart, aber fair geguckt hast. Ich gehe mal davon aus, dass du es nicht gesehen hast.
Ich habe es in der Tat nicht gesehen, das stimmt.
Aber es war Sie haben jemanden ausgegraben, von dem ich gar nicht wusste, dass er noch lebt, nämlich Oscar Lafontaine.
Ach, gucke an, der Oscar.
Der Oscar. Und was der da gestern vom Stapel gelassen hat, dass er also dann meinte, die Amerikaner haben also Nord Stream gesprengt und so weiter, das hat mir gezeigt, okay, egal wo er lag, man hätte ihn liegen lassen sollen.
Okay.
Und auf der anderen Seite macht es mir natürlich Angst, wenn ich dran denke, dass also in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen, glaube ich, eine CDU jetzt mit einer BSW zusammenarbeiten möchte.
Sind ja ganz interessante, in Anführungsstrichen, Konstellationen, die es da drüben gibt. Da bin ich mal gespannt, was da passiert.
Ganz abgesehen davon, dass ich also eine Sarah Wagenknecht für nicht weniger gefährlich halte als eine Alice Weidel. Also die Frau hat genauso wie Alice Weidel auch nicht mehr alle Schrauben im Karton. Und mit der dann zusammenzuarbeiten, so nach dem Motto, wir wollen aber nicht mit der AfD. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Plan ist.
Ja, die haben ja an diesen Stellen genau das große Problem, dass sie in irgendeiner Art und Weise die AfD verhindern wollen. Und so viele Optionen gibt es ja dann nicht. Also interessante Konstellation.
Ja, ich meine, die FDP demontiert sich gerade selbst. Wobei, bevor wir hier aufgenommen haben, habe ich gesehen, dass also Hotel Matze, das ist ein Podcast, ein sehr guter Podcast übrigens, weil der holt sich immer wieder, ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt, Matthias irgendwer, aber der holt sich immer wieder tolle Gesprächspartner ran. Und es gibt jetzt tatsächlich brandheiß ein neues Interview, das ich mir angucken möchte mit Christian Lindner. Weil der ja derjenige ist, von dem ich irgendwie so ein bisschen die Befürchtung habe, dass diese Woche die Koalition platzt und dass wir dann auf Neuwahlen zugehen, bei denen eine AfD eventuell auch so um die 20% bekommt.
Es ist nicht unrealistisch.
Und da habe ich ehrlich gesagt ein kleines bisschen Schiss vor.
Ja. Aber es ist, wenn es denn so käme, nicht unrealistisch. Und gut, die Ampelparteien sollten sich überlegen, ob sie da im Moment wirklich diesen Weg gehen wollen.
Wobei ich auf der anderen Seite mir auch überlege, sie sollten sich überlegen, die Art, wie sie zusammenarbeiten, eventuell so ein bisschen umzustellen, dass bei einer nächsten Wahl, die dann vielleicht erst im September kommt, aber im September nächsten Jahres dann garantiert, eine AfD nicht auf 30% kommt.
Ja, da müssen sie sich aber ordentlich zusammenreißen. Also ich bin gewiss kein Freund der Ampel, das wird jetzt keinen verwundern, aus verschiedenen Gründen. Aber wenn jetzt Neuwahlen kämen, also ob das nur zuträglich wäre, ich kann es nicht einschätzen. Es ist wirklich prekär.
Und jetzt ein kurzer Werbespot.
Heute möchte ich euch eine Apotheke vorstellen, und zwar eine Apotheke, mit der ich persönlich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und das nicht nur aus dem Grund, weil sie quasi bei mir direkt um die Ecke liegt und ich alle Augentropfen für unseren Hund Louis, ja eigentlich alle Medikamente immer hier hole, und zwar die Rosenapotheke in Trendelburg. Selten habe ich eine Apotheke erlebt, die so kooperativ ist. Selbst wenn mal ein Medikament nicht verfügbar ist, in der Rosenapotheke werden alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit es trotzdem, wenn irgendwie möglich, noch beschafft werden kann. Natürlich kann man sagen, Apotheken gibt es nahezu überall, aber hier wurde und werde ich immer wieder nicht nur gut bedient, sondern, und das finde ich äußerst wichtig, umfassend beraten. Frau Klaus, die Inhaberin von der Rosenapotheke, hat sich ein Team zusammengestellt, das äußerst freundlich und vor allen Dingen sehr kompetent ist. Die Apotheke besteht immerhin seit 1864, und anders als bei irgendwelchen Online-Diensten geht es hier auch noch um das persönliche Gespräch. Du kannst Fragen stellen zu Symptomen oder zur Einnahme von Medikamenten, zu Nahrungsergänzungsmitteln, zu Pflegeprodukten. Du bekommst praktische Gesundheitstipps, aber auch, und das finde ich wirklich klasse, es ist ein sozialer Treffpunkt und der kurze Plausch zwischendurch kommt nie zu kurz. Und das kann dir das Internet niemals bieten. Digitalisierung durch das Scannen von E-Rezepten, das alles geht hier auch in der Rosenapotheke. Und es ist wichtig, dass ihr Fragen stellen könnt. Und wenn mal etwas nicht da ist, gibt es sogar einen Botendienst, wo du in Windeseile deine Medikamente nach Hause geliefert bekommst. Das ist wirklich Service. Die Rosenapotheke findet ihr in Trendelburg, direkt an der B83, also Karlshafener Straße Nummer 8. Hier wirst du noch mit Namen begrüßt und fühlst dich wirklich gut aufgehoben. Deshalb kann ich die Rosenapotheke wirklich jedem nur ans Herz legen.
Werbung Ende.
Was sagst du eigentlich dazu? Weil in diesem Jahr sind ja die Krankenstände hier in Deutschland massiv hochgegangen. bezüglich Atemwegsinfekten und Erkältungen und so weiter und so fort. Was sagst du erstmal dazu? Sagst du, die Leute wollen alle nicht mehr arbeiten, oder sagst du, ja, Atemwegsinfekte waren dieses Jahr irgendwie im Vormarsch?
Da ich erstmal grundsätzlich davon ausgehe, dass jeder, der generell arbeiten geht, auch nicht nur deswegen arbeiten geht, um dann krankenversichert zu sein und sich zugleich dann während der Arbeitszeit durch eine fälschliche Krankmeldung der Arbeit zu entziehen und blau zu machen, sondern wer arbeiten geht, geht auch gerne arbeiten, beziehungsweise ist entsprechend pflichtbewusst und wenn es gesundheitlich passt, geht er auch hin. Das heißt in Summe, die, die sich krank melden, sind auch krank. Und ich kann aus vielerlei Beobachtung und auch aus eigener Erfahrung dieses Jahr sagen, ich glaube, manche Infekte sind aktuell mindestens langwieriger. Also ich habe, jetzt weil ich wusste, meine ganze Zeit lang auf den Tag am 2. oder am 3. Januar diesen Jahres, ist schon ein bisschen her, dauernd angefangen, so unvermittelt zu husten. Und der hat sich festgesetzt und in etwa 10 Wochen lang hatte ich immer irgendeinen Hustenreiz. Also es ging auf jeden Fall bis deutlich in den März und es war unfassbar lästig. Ich war jetzt nicht krank zu Hause geblieben oder so, aber auf jeden Fall alleine diese Tatsache zeigt schon mal im Vergleich zu den Vorjahren irgendwie, manches dauert länger. Und dann haben wir auch im Rathaus, aber auch auf Bauhof und so weiter und so fort, einzelne Kolleginnen und Kollegen gehabt, die konnten quasi eine Woche lang kaum ein Wort rausbringen, weil sobald die in irgendeiner Art und Weise angefangen haben zu sprechen oder sonst irgendwas, war die Reizschwelle für beispielsweise Lunge oder auch Rachen so groß, dass die einen Hustenanfall gekriegt haben. Oder wirklich ernsthaft Grippalumlagen, die jahrelang nichts hatten, waren 2, 3, 4 Tage mit zum Teil über 40 Fieber wie gemäht weg. Und das hat die Krankenstände in der Tat hochgetrieben, aber nicht im Sinne von, ach, ich melde mich jetzt mal und mache auf gelbem Schein Urlaub, nee, sondern die hatten wirklich was.
Ja, und das Problem ist ganz einfach, wenn man sowas hat, das ist ja in der Regel ein Virusinfekt, eine Virusinfektion, die man dann hat. Und es bringt nichts, arbeiten zu gehen und noch 5 Kollegen anzustecken und dann zu sagen, nee, und jetzt lege ich mich erstmal eine Woche ins Bett. Sondern da ist es dann schon besser, auch im Sinne der Unternehmen hinzugehen und zu sagen, ich kuriere mich jetzt erstmal 2, 3 Tage aus und dann komme ich wieder, oder? Sehe ich da
Genau.
was falsch?
Ja, nee, das ist so.
Und deshalb hat es mich sehr gewundert. Ich glaube, es war der Chef von Mercedes-Benz oder Mercedes oder Daimler-Benz oder wie auch immer die heißen, der also jetzt gesagt hat, aufgrund dieser Krankenstände, erstens mal, die Leute sollten sich nicht immer krank melden und zweitens mal, wäre der Krankenstand nicht so hoch gewesen, dann hätten wir nicht eine Inflation von 0,2 gehabt, sondern ein Wachstum von 0,5%. Und da habe ich mir gedacht, okay, die Mauer, gegen die SPD jetzt gefahren ist, ist eventuell die Mauer, mit der im Moment Mercedes mit Vollgas zurast, oder sehe ich da was falsch?
Naja, es sind zumindest schon, also er hat dafür ja auch entsprechende Kritik geerntet. Aber steile Behauptung, dass das ganze Bruttoinlandsprodukt oder auch andere Wirtschaftsfaktoren allein von den Krankenständen abhängen. Es gibt immer mal wieder Krankenstandswellen, auch in den vergangenen Jahren. Ich glaube aber schon, dass jetzt in der Post-Corona-Zeit manche in Anführungsstrichen harmlose Infektionen trotzdem zum Teil Tage mehr braucht. Nicht bei allen, aber bei manchen eben dafür umso kräftiger. Und dass das dann der Hauptgrund dafür sei. Also ich glaube, gerade bei deutschen Großkonzernen, ich will das mal jetzt explizit auf die zurückführen, weil du jetzt auch vom Mercedes sprichst und man kann ja im Moment auch das ein oder andere über VW lesen. Ich glaube, in manchen Großkonzernen wurde jenseits der Tatsache, dass ich auch der festen Überzeugung bin, es gibt deutlich wirtschaftsfreundlichere Politik als das, was die Ampel an der Stelle verbricht. Aber viele, viele, viele Fehler, was das angeht, sind auch in den Großkonzernzentralen getroffen worden, im Sinne falscher Entscheidungen. Und das dann quasi denen in die Schuhe zu schieben, die die Arbeitnehmer sind an der Stelle, das ist schon steil.
Ja, ich finde es irgendwo, weil das ist so eine Sache, so Fingerpointing, oder?
Genau,
Wir sind
genau
es ja
das ist
gar
es.
nicht, weil das sind ja schließlich die Arbeitnehmer, die sich da am Telefon krank schreiben lassen. Die brauchen noch nicht mal mehr in die Praxen rein. Ja, was sollen sie auch in den Praxen auch 5 Leute anstecken oder wie auch immer? Aufgrund dessen sind das nicht wir, sondern das sind die Arbeitnehmer, die also da im Moment mit Work-Life-Balance und so weiter uns die Wirtschaft kaputt machen.
Ja, und wie gesagt, das sind schon steile Thesen, wo ich sagen muss, also da sollte man schon auch mal überlegen, ob man das so stehen lassen kann.
Nee, und das finde ich halt auch. Und deshalb, also, das ist eine Sache, die möchte ich da einfach mal anmerken, wobei ich mich gleich mit dir auch nochmal explizit über Automobile unterhalten möchte.
Aha.
Aber vorher kommen wir natürlich zum großen Thema gerade für heute, die Wahlen in den USA.
Ja. Da gucken wir
Weil,
alle oder die ganze Welt, glaube ich, mit Spannung hin.
wobei auf der anderen Seite, ich glaube, dass sich auch für Europa einiges ändert, auch wenn Harris es gewinnen sollte.
Da kannst du von ausgehen, dass sich einiges ändert. Und je amerikabezogener die Menschen sind, von Familie und Bekannten, die zum Teil auch familiäre Verbindungen haben und so weiter, bis hin zu anderen, die immer welche kennen oder auch vollkommen ferner sind. Also je näher die dran sind, umso eher sagen sie, eigentlich ist es fast egal. Beide kochen nur mit Wasser, aber eine Unterscheidung betrifft alle, die ich kenne. Und ich ganz persönlich, als jemand, der nun auch schon ein paar Mal Wahlkampf gemacht hat, und das sozusagen mit der deutschen Brille auf Wahlkampf sieht, wo man ja wirklich versucht, an der jeweiligen Sache zu sagen, also da bist du auf dem Holzweg, das ist Blödsinn, das machen wir anders und ich würde da schon für plädieren, wenn ihr mich wählt, dass wir die und die Sache anders angehen. Aber das ist ja, in Amerika geht es ja in seltensten Fällen um die Sache und wenn ich dann, ich muss es einfach so sagen, Entschuldigung, eine so hohle Fritte wie den Trump, der ja nur Behauptungen aufstellt, glasklare Lügen und Gegenteil dessen, was allgemeiner Konsens ist, einfach rausbläst, ohne irgendeinen Filter und dafür auch noch bejubelt wird und für all das, was er ja angeblich dann besser machen will, aber auch auf dezidierte Nachfragen null, keinerlei Ansatz von dem Inhalt liefert. Also ich weiß nicht, wie man so eine Witzfigur über all das. Ich finde da gar keine Worte für und das ist selten.
Ich weiß nicht, was es ist. Ich meine, wir haben es in Deutschland auch mit AfD, BSW und so weiter. Was ist das? Ist das eine Realitätsverdrossenheit der Menschen mittlerweile? Ist das irgendwie Bequemlichkeit, dass man sagt, es muss langsam mal wieder was passieren, weil es passiert zu wenig? Oder was
Na,
ist das?
bei den Amis glaube ich, Entschuldigung, ich wollte dir gar nicht ins Wort fallen, aber bei den Amis glaube ich, ist es. Also ich berichte mal aus Gesprächen von ein, zwei Leuten, die ganz enge Beziehungen darüber haben, weil sie oft geschäftlich da sind, aber auch familiär Verbindungen haben, wo sich diese Darstellung deckt. Und je mehr ich darüber nachdenke, das waren so Gespräche über die letzten Wochen und Monate, je mehr ich darüber nachdenke, umso eher kann ich es nachvollziehen. Und das ist mir gerade, ich gucke ja morgens dann immer ein paar Minuten Morgenmagazin, so beim Zähneputzen und so weiter und so fort und höre dazu. Und da geht es ja auch seit Wochen nur darum. Und deswegen
Du
ist mir
hast
gerade.
also einen Fernseher im Badezimmer. Wow.
Ja, habe ich, in der Tat. Also nur so einen kleinen, der dann da eben in der Ecke hängt, aber dann kannst du das eben mitschneiden. Das ist die einzige Möglichkeit am Tag, wo ich wirklich mal so 5 bis 10 Minuten dann so die Headlines immer, ne, wenn du dann um 6:30 aufstehst, geht das dann direkt sozusagen mit den Nachrichten los. Also, da gibt es ja in den letzten Tagen immer wieder die Berichte sozusagen aus den verschiedensten Landesteilen von Amerika. Und da ist mir zuletzt wieder eins aufgefallen. Und das hat auch mit der amerikanischen Flagge so als Symbol zu tun. Und wenn du dann diese Reportagen siehst, diese weiß-rot-blauen, egal in welcher Konstellation, Schilder, die mit den jeweiligen Namen hochgehalten werden, die Flaggen, die geschwenkt werden. Und wenn du das dann mit dem verbindest, was so den typischen Amerikaner, wie wir uns zum Teil auch vorstellen, der ja dann auch so durch die Gegend stapft, da in Anführungsstrichen, im Wilden Westen, die sind komplett davon überzeugt, dass sie als Amerika der Nabel der Welt sind. Und diese glorreiche Community von 300x Millionen Menschen wird ja angeblich komplett bedroht von den ganzen Immigrants und die von Mexiko rüberkommen und der Wunsch der restlichen Welt, also gerade Europas zu helfen und Ukraine und und. Das ist das eine, also diese absolute Überzeugung, Amerika ist das Zentrum allen Tuns und kann nicht dafür herhalten, überall zu reparieren, weil dann geht es ihnen mangels dessen Geld, was sie dann noch vor Ort haben, schlechter. Das ist ja so die eine Denkweise. Und die verbindet sich mit was anderem, dass ein Donald Trump sozusagen die Verkörperung dessen ist, was der amerikanische Traum ist. Ne? Also quasi, ja, also der ist ja auch nicht ganz bei Null gestartet, aber auf jeden Fall, der hat ja aus dem Nichts ein Imperium aufgebaut. Und der ist hier der Macher und den American Way of Life und den American Dream und so weiter lebt er ja. Und vor allen Dingen, er sagt, Leute, ich mache das. Reckt die Faust und sagt, ich kämpfe und America first. Das heißt, der trifft mit allem, bis hin, dass er der weiße, in Anführungsstrichen weise alte Mann ist, also eine Führungspersönlichkeit, der die Leute irgendwo abholt. Und das ist ja das Famose, dass selbst dann die, gegen die er wettert, also ich sag mal, in der vorletzten Generation erst Immigrierte, ob das dann Latinos sind oder auch Schwarze und sonst was, die ja eigentlich auf seiner, in Anführungsstrichen, ethnischen Abschussliste stehen. Allein das ist ja schon mal das Schlimme, dass es sowas gibt. Aber diejenigen sind, die er adressiert, weil er ihnen sagt, Leute, ich bin dafür da, Jobs zu schaffen. Ich mache hier America First und adressiert genau dieses Thema. Und deswegen rennen die dem alle nach. Und das andere ist, dass die Kamala Harris, die geht ja wirklich an ganz vielen Stellen auf die sachliche Basis und auch auf Details ein. Nur, das spricht die Herzen nicht an. Und deswegen gibt es überhaupt noch dieses Kopf-an-Kopf-Rennen. Denn rein von der Ratio, tut mir leid, also wer nur Plattitüden rausbläst, aber so gar keinen inhaltlichen Ansatz hat, der ist für mich unwählbar. Wenn er dann auch noch offiziell gerichtlich strafbewehrt ist, schon mal überhaupt nicht. Also der würde in Deutschland ja gar nicht zum Amt antreten können. Aber das interessiert die alle nicht, weil er diesen ganzen Nerv trifft.
Ich meine, auf der anderen Seite, so ein Höcke ist auch strafbewehrt und so ein Höcke ist auch laut Gerichtsbeschluss darf man ihn als Faschisten bezeichnen und trotzdem wählen die Leute den, ne?
Ja, ist nur die Frage, bis in welche Amtskategorie er das durchhalten kann.
Meinst du, wir Deutschen sind irgendwie dann doch etwas realistischer als die Amerikaner?
Das vielleicht nicht, aber ich glaube, wir sind detailversessener und an vielen Stellen eben wollen wir halt doch wissen, wie die Dinge sind und rennen nicht einer Einzelperson hinterher, die, also ich sag mal so, in Amerika ist ja aktuell alles gespalten, aber bei uns ist es ja immer noch so, dass ein Olaf Scholz zwar an verschiedensten Stellen und mit tausend Sachen dann eben konfrontiert ist und kritisiert wird, auch aus meiner Sicht zu Recht. Aber dabei geht es immer darum, was er als Sache tut. Da würde jetzt keiner sagen, der ist als Person von vornherein untauglich behämmert oder sonst was. Er hat halt einen Stil, der nicht jedem passt und er macht Sachen vielleicht inhaltlich anders. Aber das gehört ja zum politischen Diskurs. Nur so weit kommt es ja in Amerika gar nicht. Die
Ja, aber jetzt kommen wir noch
hinterfragen ja
mal.
die Aussagen vom
Ja,
Trump gar
aber jetzt
nicht.
kommen wir noch mal zu Deutschland, weil ich meine, jeder Vierte oder Fünfte, der also hier in Hofgeismar, in Trendelburg und so weiter ins Wahllokal gewatschelt ist, hat also sein Kreuz auch bei der AfD gesetzt. Und diese Leute zu finden in dem Sinne und die dir dann auch erzählen, so voller Stolz, sie haben die AfD gewählt, die sind ja auch ist ja nicht mehr so, als wenn die sich verstecken, ist ja nicht so, als wenn die das jetzt hinter vorgehaltener Hand, sondern viele sind halt so nach dem Motto, ja und was weiß ich. Wenn du die aber fragst, ja, was hat die AfD denn vor in Bezug auf Wirtschaft? Was hat die AfD denn vor in Bezug auf Renten? Was hat die AfD denn vor in Bezug auf Gehälter? Die können dir diese Frage überhaupt nicht beantworten, weil die AfD macht eigentlich nur im Grunde genommen Wahlkampf mit Ausländer raus.
Ja, auch noch ein paar andere Aussagen, aber das ist ja genau das Thema. Sie finden auf vermeintlich, nee, auf offenkundig komplexe Fragestellungen und Zusammenhänge einfache Antworten.
Ja,
Und
aber es sind keine Antworten.
ja, der Satz ist ja noch nicht fertig, ne? Aber diese Antworten sind natürlich seltenst inhaltlich wirklich nachhaltig. Trotzdem aber sind es in Anführungsstrichen ja, also in Anführungsstrichen, irgendwelche Antworten. Und die finden eben die Lücke, wie man immer so schön sagt, die Etablierten, also ob das dann jetzt eine kleine FDP ist oder die zwei großen Volksparteien SPD und CDU, im Moment offenkundig nicht beantworten können. Aber sie sind sozusagen, und nicht aus Versehen heißen die auch Alternative für Deutschland, das muss man auch sehen. Also sie liefern alternative Antworten. Trotzdem aber haben wir da eben eine Mehrgestaltigkeit. Du hast ja in Amerika aber automatisch diesen sehr großen Duopol, also Republikaner und Demokraten. Und es gibt genug, die können dem Trump auch nicht auf den Pelz gucken, aber Vater und Urgroßvater haben auch schon Republikaner gewählt. Also wählen sie weiter Republikaner, auch wenn das einen Trump zur Folge hat. Also das sind ja nochmal zwei Strömungen, die da auch eine Rolle spielen. Und das ist in Deutschland schon differenzierter.
Ich weiß es nicht, ob in Amerika gibt es ja diese Flyover States. Das heißt also die Gebiete, in denen sich am besten keiner sehen lässt, sondern über die man am besten drüber fliegt, die von oben noch gut aussehen, aber wenn du da jetzt wohnen würdest, würdest du eigentlich schreiend in den Wald laufen und in irgendeine Eiche beißen oder so. Die haben wir hier auch, bloß bei uns heißen sie halt Sachsen, Brandenburg, Thüringen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern. Und das Blöde an der ganzen Sache ist, so eine AfD geht dann hin und organisiert da Jugendtreffs und organisiert da irgendwelche Dinge und ist also auch vertreten auf Facebook, auf TikTok, auf Instagram und so weiter und so fort, während sich bei uns der eine, der filmt seine Aktentasche ab und der andere geht hin und umarmt irgendwelche Sauerbraten mit Knödel und oder Schweinshaxen oder sonst irgendwas. Sie sind eigentlich irgendwie medial und öffentlichkeitswirksam geschickter, müssten die Politiker, die aus den etablierten Parteien kommen, also aus den gemäßigten Parteien, da nicht auch ein bisschen geschickter werden.
Das kann schon durchaus sein, ja. Also ich sag mal, das ist ja jetzt auch eine neue Art der Politik, die in den letzten, ja, vielleicht schon mittlerweile auch im ganzen Jahrzehnt sich nochmal neu etabliert, womit auch die etablierten Parteien sich in irgendeiner Art und Weise erstmal neu arrangieren müssen. Das waren ja in der früheren Zeit, ich sag mal so zu Angies Zeiten, auch als die anfing und in ihrer Hochzeit war, waren das ja alles Selbstläufe. Und jetzt ist halt die Welt eine andere. Unter anderem gerade auch in den Auswirkungen nach Corona und so weiter. Und ich glaube, da muss auch der ein oder andere etablierte, hochrangige Politiker erst noch mit laufen lernen.
Ja, und ich meine, wenn du hier in eine Partei eintrittst, sagen wir jetzt CDU oder SPD oder Grüne oder wie auch immer, und du hast gute Ideen, dann wird dir trotzdem erstmal so ein Stapel Wahlplakate in die Hand gedrückt, so nach dem Motto, ja, die klebst du jetzt erstmal. Das heißt also, dieses Hocharbeiten, es ist bei einer AfD oder BSW so, dass die halt dann direkt den Leuten irgendwie eine Stimme geben. Und ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe keine Ahnung, was da los ist. Ich weiß bloß, dass wir im Moment eigentlich voll von der Wand fahren, oder?
Ja, den Eindruck kann man manchmal haben, in der Tat.
Apropos von der Wand fahren, weil, wie gesagt, also an dem Ergebnis in den USA werden wir nichts ändern können. Ich hoffe mal, dass es nicht Trump wird. Ich gehe mal davon aus, dass es Tage, wenn nicht Wochen dauern wird, bevor es in den USA überhaupt ein Ergebnis geben wird.
Ja.
Weil das Ergebnis wird nicht morgen früh feststehen.
Nee, das ist so.
Und es haben sich auch schon zahlreiche Anwälte in Stellung gebracht, die also dann, egal wie das Wahlergebnis ausfällt, dann dagegen klagen werden und so weiter. Deshalb gehe ich davon aus, dass es mindestens 4, wenn nicht 6 Wochen dauern wird, bis das da wirklich mal ein Ergebnis feststeht. Auf der anderen Seite, wenn es sich klar für eine Harris abzeichnet, gehe ich auch davon aus, weil die haben ja in Washington und so weiter schon ihre Geschäfte vernagelt, weil sie Angst haben davor, dass irgendwelche Schusswaffen gezückt oder Bomben gezündet oder wie auch immer werden. Gott sei Dank ein Fakt, den wir in Deutschland noch nicht haben.
Ja, hoffentlich bleibt es auch so.
Aber ich gehe mal davon aus, wenn also eine Harris klar gewinnen würde, dass es dann zu riesigen Unruhen in den USA kommen wird.
Ja, weil der Brandstifter, also er hat es ja schon mal bewiesen, dass das machen würde, gegen jede Vernunft, gegen jede demokratische Regel. Das ist ja das Nächste. Also er stiftet Leute zum Sturm aufs Kapitol an und wird trotzdem, also man kann da gar keine Worte für finden.
Nein, und er hat auch jetzt in seinen Wahlkampfauftritten schon gesagt, entweder er gewinnt oder es handelt sich um
Oder
Wahlbetrug.
es Betrug, ganz genau.
So, und das führt natürlich dazu, wenn Kamala Harris jetzt gewinnen sollte, was ich mir wünsche, obwohl es da auch zu Einschnitten für Europa kommen wird, definitiv, dass also da viele Leute dann sagen, so, und jetzt gehe ich auf die Straße und stürme, was weiß ich, irgendwas. Naja, aber vor die Wand fahren. Wir wollten uns ja, und wir haben nicht mehr viel Zeit, auch mal über die Mobilität unterhalten. Über Autos, weil VW ist ja schon vor die Wand gefahren, wobei man ganz ehrlich sagen muss, es ist ein trauriges Bild, wenn also ein Unternehmen, das im letzten Quartal 1,6 Milliarden Euro Gewinn, wir reden hier vom Gewinn, gemacht hat, dass das sagt, wir gehen unter.
Das ist interessant, ne? Allein von den Größenordnungen der Zahlen.
Ja, ich meine, sie haben in dem Vorjahresquartal 4,3 Milliarden gemacht. Gewinn. Und jetzt 1,6 und sie reden von Gewinneinbruch. Aber auf der anderen Seite sehe ich es halt so, dass ich sag mal, wir haben diesen Zug der neuen Technologien, Elektro, so ein bisschen verschlafen und versuchen jetzt mit aller Macht so ein bisschen weiterhin auf Verbrenner zu setzen. Wie siehst du das?
Das sehe ich ganz genau so. Also da sind sehr, sehr, sehr große Beharrungskräfte, die auch an vielen Stellen auf die Bundespolitik und darüber vielleicht sogar zum Teil auch auf die Europapolitik mit Hinweisen an verschiedenste Regierungen, welche Werke wo welchen Wirtschaftsfaktor ausmachen und wenn sie geschlossen würden, was das bedeutet. Also mit etablierten alten Techniken versucht wurde, dann diese am Leben zu halten und die Politik entsprechend dazu zu steuern. Das ist zum Teil mit Lobbyverbänden und so weiter ja auch gang und gäbe. Aber dabei wurde komplett ausgeblendet, dass der Rest der Welt und gerade wenn wir so nach China gucken, über die wir ja vor wenigen Jahren immer noch gelächelt haben und sie als Werkbank der Welt bezeichnet hatten, aber das eher despektierlich meinten und jetzt merken, oh, die überholen uns über links, rechts und fliegen auch noch oben drüber, weil die schlicht und einfach die ganzen schwerfälligen Industrien an der Stelle gar nicht hatten, sondern hochinnovativ und immer sehr wendig, früher in Auftragsfertigung sein mussten und trotz ihrer Schwerfälligkeit, also das muss man ja auch wissen, also die chinesische Bürokratie ist ja auch nicht klein. Und die Beharrungskräfte gerade der Zentralpartei sind ja auch monströs. Das geht bis hin eben in Schrift und Sprache, wo China eigentlich zum Teil relativ komplex ist, aber die schaffen es mit der Staatsdoktrin zu sagen, also wir müssen jetzt hier Wirtschaftsmacht und so weiter, eine unfassbare Wendigkeit und Innovationskraft an den Tag zu legen. Und diese beiden, ich sag mal, Systeme, die passten ja gar nicht zusammen, das musste irgendwann so kommen. Trotzdem hat Europa und gerade jetzt hier der größte Autobauer, VW, mit unfassbaren Beharrungskräften eigentlich dagegen gearbeitet. Sie haben zwar parallel auch was entwickelt, aber nicht so mit der Innovationskraft, wie es hätte sein müssen. Und jetzt ist dann der Moment des ganz großen Erwachens da.
Ich meine, ich habe ja damals, vor einem Jahr oder so, habe ich ja ein Elektroauto Probe fahren dürfen für ein Wochenende. Und man macht bei so einem Auto, macht man, Moment, ich muss jetzt gerade mal mein Handy ausmachen. So, hat man also vor einiger Zeit dann, oder besser, ich habe ja dann mal in den Motorraum von so einem Elektroauto reingeguckt und habe mich gefragt, ups, wo ist der Motor hin? Weil da ist so gut wie nichts mehr drin im Motorraum. Und natürlich ist es so, es ist nicht nur die Automobilindustrie, die also sich da umstellen müsste oder muss, sagen wir es mal so rum, sondern es sind ja auch die ganzen Zulieferer, es ist die Stahlindustrie, das ganze Zeug, was da drin steckt und was alles nicht mehr gebraucht wird für ein Elektroauto, was also dann an der deutschen Wirtschaft wirklich nuckeln wird, und zwar an allen Ecken und Enden, oder?
Das ist so. Das ist ganz genau so. Aber das ist in Transformationsprozessen ja immer so. Und ich bin auch der festen Überzeugung, wenn man das vernünftig gesteuert hätte, jetzt ist es zu spät, jetzt ist es disruptiv, aber vernünftig gesteuert hätte, hätte man das im Prinzip auch hinbekommen, denn auf der anderen Seite klagen wir immer über einen Fachkräftemangel. Also wenn du dann gewisse Arbeiten vielleicht nicht mehr machen musst, weil du in der Getriebetechnologie, von der Kurbelwelle bis sonst wo was, also Dreh- und Gusstechniken und so weiter, vielleicht gewisse Teile weder von der Entwicklung noch von der Fertigung her in irgendeiner Art und Weise vorhalten musst, aber andere Teile, die dann eher elektronisch und chemisch basiert sind, also von der Batteriezelltechnik bis hin zur Steuerungstechnik oder parallel dazu, weil das ja auch von vielen immer noch gerade für großvolumige Transporte, also sprich Schwerlastverkehr und so weiter, als mindestens Zwischentechnologie propagiert wird, also Wasserstoff, wo wir gerade hier in der Gegend mit der Firma Seerhein Immenhausen ja auch einen Technologieführer haben, also auch eine Firma, die jetzt hier vor Ort beispielsweise das auch an vielen Stellen versucht hat, aber an der Politik auch gescheitert ist. Also da scheint ganz offensichtlich der Wille auch nicht gewesen zu sein, über 5 oder 10 Jahre hinaus zu denken, die jetzt abgelaufen sind, um dann zu sagen, das gibt eine Delle, aber danach sind wir dann aufgestellt. Jetzt kommt die Delle richtig heftig und wir haben keine Lösung dafür. Aber das war sehenden Auges. Das ist sehenden Auges.
Klar, ich meine, ich kann schon verstehen, dass du jemanden, der jetzt 50 oder 53 Jahre alt ist, dass du den, wenn der bisher, was weiß ich, Vergaser gebaut hat, für VW oder Mercedes oder BMW oder was weiß ich, dass du den schlecht umgestellt kriegst dahingehend, dass du sagst, okay, du machst ab jetzt Akkutechnik oder sonst irgendwas.
Das glaube ich noch nicht mal. Das glaube ich. Also jetzt nehmen wir mal den 53-Jährigen. Kann ich mir gut vorstellen, weil da bin ich ja auch nur noch 4 Jahre von entfernt. Also der hat ja, wenn er 53 ist, und jetzt denken wir mal an das Verbrenner aus, ist ja politisch beschlossen, Klammer auf, fand ich von der sehr engen Zieldefinition nicht zielführend, aber das ist eine andere Sache. Aber der hätte jetzt ja nach der Lesart ohnehin noch 11 Jahre, in der er sowieso Verbrenner bauen soll, weil bis dahin sollen sie ja verkauft werden und in anderen Sparten vielleicht sowieso auch noch darüber hinaus. Also der hätte vielleicht gar keine Umdenke haben müssen, während andere, die das in dem Bereich freiwillig wollen, ja sich trotzdem neuen Techniken widmen hätten können. Und auch die Jüngeren, die ja ohnehin in den Automobilsektor vielleicht mal gestartet sind, in dem festen Glauben, was sie zu Anfang ihrer Lehre machen, wird sicherlich nicht die gleiche Technik sein, die sie produzieren, fortentwickeln und, wenn sie in der Mitte oder auch am Ende des Berufslebens sind, weil dort immer Innovation herrschte. Ob das die Getriebetechnik ist, die ja monströse Sprünge gemacht hat in den letzten Jahrzehnten, was uns unter dem Aspekt eines Elektromotors jetzt nicht mehr so viel weiterbringt, aber auch die Motorentechnik, was waren das für Entwicklungssprünge über die Jahrzehnte? Also das sind ja alles Menschen, die es gewohnt waren, in einem Bereich zu arbeiten, der sich stetig wandelt. Mhm. Und insofern, glaube ich, die hätten das schon mitgemacht. Die Fehler sind in den Konzernzentralen passiert, nicht am Fließband.
Ja, und sie werden immer noch gemacht, weil wir haben in Deutschland immer noch nirgendwo jetzt wirklich Ansätze. So, jetzt bauen wir mal ein vernünftiges Ladenetz für die Elektroautos.
Genau, das kommt dazu.
Dass alle Tankstellen auch umgestellt werden, dass überall Ladesäulen stehen. Dass auch Ladesäulen dort sind, wo im Moment, was weiß ich, Straßenlaternen sind oder wie auch immer. Dass wir ein vernünftiges Ladenetz kriegen, dass die Leute sich keine Gedanken machen müssen. Das ist das eine. Auf der anderen Seite, wenn wir überhaupt noch irgendwo in dem Bereich innovativ sein können, dann ist es der Bereich der Akkus, die in den Autos verbaut werden. Mhm. Wobei da die Subventionen gestrichen worden sind, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Weil da könnten wir uns eventuell noch hervortun, indem wir sagen, okay, wir bauen jetzt Akkus, damit die Autos auch ihre 600, 700 Kilometer schaffen, bevor sie wieder geladen werden müssen. Mhm. Und auf der anderen Seite, dass wir halt auf Technologien setzen, die überhaupt nicht wirtschaftlich sind. Deshalb, weil so ein Auto, was soll es in erster Linie, es soll fahren. Und wenn du jetzt Strom direkt in ein Elektroauto reinpumpst, dann hast du eine Effizienz von 70-80%. Das heißt, der Rest sind Widerstände und so weiter und so fort. Das heißt also, 70-80% davon, was du in das Auto reingibst an Energie, werden zum Fahren benutzt.
Ja, ich glaube sogar ein bisschen mehr. Ne? Ladeverluste sind so 7% Wirkungsgrad. Ja, also 70-75% kommen letztendlich an der Achse an von dem, was aus der Wallbox kommt. Ja.
So, und dann gehen sie hin und sagen, also erstens mal, wir gehen jetzt hin und sagen Wasserstoff. Wobei für Wasserstoff, Wasserstoff aus Wasser zu machen, brauchst du Energie. Das heißt, du brauchst Strom.
Und nicht wenig.
Nicht wenig. Das heißt also, du bist da so in der Effizienz dann, wenn du mit Wasserstoff tanken könntest, würdest, wie auch immer. Wobei du da auch kein, in dem Sinne, Ladenetz hast. Das heißt also, ich könnte hier keinen Wasserstoff tanken, hier an der Tankstelle. Wärst du dann bei, ich glaube, 35-40%. Effektivität. Und dann geht eine Regierung hin und sagt, ja, wir haben ja noch die E-Fuels. Für die E-Fuels brauchst du nicht nur Strom, sondern du brauchst auch Wasserstoff, um die überhaupt zu bauen, diese E-Fuels. Und du musst dafür das CO2 aus der Luft rausfiltern. Das heißt also, bei den E-Fuels hast du dann eine Effektivität von 20% maximal. Mit welcher Berechtigung geht dann eine Regierung hin und sagt, also wir lassen die Verbrenner laufen, weil E-Fuels? Es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, weil Sinn machen würde, dann doch zu sagen, also bevor ich den Strom jetzt in irgendwelche Aufbereitungsanlagen für Wasserstoff und CO2 und was weiß ich reinpacke, packe ich mir den direkt ins Auto und habe da 70-80% Effektivität.
Das ist auf jeden Fall ein Ansatz. Ich sag mal, das ist ja einer dieser Zwischenschritte, um bestimmte Anteile von Verbrennungsmotoren noch weiter betreiben zu können. Ne? Aber ich sag mal, einen unmittelbaren Anlass und dass der Markt lauthals danach geschrien hätte, habe ich auch nicht gehört.
Ich meine, ich kann es verstehen. Was passiert mit den Traktoren, die wahnsinnig viel Benzin verbrauchen oder Diesel oder wie auch immer? Was ist mit den LKWs, die auf den Straßen unterwegs sind? Dass wir da Übergangslösungen brauchen, dass wir vernünftige Akkus brauchen, dass auch solche Kisten dann dementsprechend auch lange fahren können mit dem entsprechenden Akku unten drunter. Und dann wird gesagt, ja, was passiert denn mit den Akkus? Ja, die Akkus können nachher wunderbar genommen werden, um eine Stromversorgung aufrecht zu erhalten. Das heißt also, die können als Energiespeicher dann, wenn sie aus den Autos rausgebaut werden, können die dann zentral nochmal als Energiespeicher genutzt werden. Weil aus dem Auto baust du das Ding aus, wenn es nur noch 80% Ladekapazität hat. Aber wenn du genug von den Dingern hast, dann kannst du wunderbar dafür sorgen, dass Städte wie diese hier immer noch Strom haben, wenn keine Sonne scheint und wenn kein Wind weht.
Ja, als Puffer. Also insofern,
als Pufferspeicher. Ja, genau. Ja. Und das ist genau das, was ich nicht verstehe. Was ich nicht verstehe, ist ganz einfach. Ich meine, wir haben es in der Vergangenheit gesehen. Nehmen wir mal ein paar Beispiele. Nehmen wir zum Beispiel mal Nokia. Damals noch sind wir alle mit Nokia-Handys durch die Gegend gelaufen. Weil Nokia war irgendwie das Maß aller Dinge. Das Nokia 6590 oder wie das hieß, das hatte eigentlich fast jeder in der Tasche. Das Ding hat einigermaßen vernünftige Kamera drin gehabt. Ansonsten konntest du Snake drauf spielen und konntest SMS empfangen und versenden. Nokia ist dann irgendwann hingegangen und hat gesagt, nee, also diesen ganzen Mist hier mit Smartphones und so weiter, den machen wir nicht mit, sondern wir setzen weiter auf unsere Technologie. Wer hat heute noch ein Nokia?
Ja, ist ja faktisch tot, der Markenname.
So, was ist mit Grundig? Was ist mit Löwe? Was ist mit Telefunken? Das sind alles deutsche Unternehmen. Ich rede jetzt nicht von der Nokia, das war kein deutsches Unternehmen.
Das waren Finne.
Das waren Finne. Aber Telefunken, Grundig, Nordmende, das waren alles Unternehmen, die hier in Deutschland mal einen wahnsinnig guten Ruf hatten, was zum Beispiel Fernseher und so weiter anging. Die aber irgendwann gesagt haben, diese Entwicklungen, die es da im Moment im Markt gibt, von Flachbildschirmen und so weiter, die machen wir nicht mit. Mittlerweile redet von diesen Unternehmen kein Mensch mehr.
Doch, ein paar Türken, weil die haben die Markenrechte da dran, sowohl von Telefunken als auch Grundig.
Ja, die haben sie aber auch billig geschossen, nehme
Ja,
ich mal
du
stark.
kannst ja nach wie vor Grundig- und Telefongeräte kaufen, aber die kommen halt irgendwo, keine Ahnung, aus Istanbul oder sonst irgendwas.
So, und ich möchte irgendwie nicht sehen, dass VW und BMW und Mercedes und was wir nicht alles in Deutschland haben, dass das zum Grundig und Telefunken der Zukunft wird, weil die Entwicklungen verschlafen, sondern immer nur versuchen, den Chinesen und Taiwanesen und was weiß ich hinterher zu hinken. Und wir machen nur das Notwendigste, aber irgendwann wird auf VW und Mercedes, wenn die so weitermachen, wird danach kein Hahn mehr krähen, oder?
Also die Entwicklung aktuell, wenn du gerade jetzt Leistungsdaten und so weiter ansiehst, Reichweite, Batterietechnologie und so weiter, ob das jetzt ein Xiaomi ist, die man nur von irgendwelchen Handys kennt, die aber mittlerweile auch hervorragende Elektroautos bauen, oder XPeng und wie die alle heißen, BYD und also denk dir irgendwas aus, Beijing und sonst was, das sind ja alles Firmen, die vorher keiner kannte, aber die haben diese Innovationskraft, also jetzt im Wortsinne sozusagen die PS auf die Straße bekommen. Also da jetzt aus der aktuellen Lage rauszukommen, das wird richtig schwer. Also das ist eine der größten Herausforderungen für unsere Automobiltechnologie ever.
Ja, und wenn mitsamt der Autoindustrie dementsprechend auch die Stahlindustrie in Deutschland den Dämpfer kriegt, und den kriegen die ja eigentlich jetzt schon, was bleibt uns in Deutschland dann noch, um Exportweltmeister weiterhin zu sein?
Ja, den Status werden wir sicherlich verlieren. Und da kann man nur gegenwirken, indem also jetzt da gerade in den Konzernzentralen einerseits Leute aufwachen, andererseits aber auch die Rahmenbedingungen einer verlässlichen Politik eben auch bleiben und nicht wie einen Tag machen wir hier die Unterstützung und Subventionen für Elektroautos und über Nacht wird das gekappt. Also das hat sich natürlich auch die amtierende Bundesregierung nicht ausgedacht. Das ist einfach eine Not des fehlenden Geldes. Aber das sind so verlässliche Eckdaten, die unfassbare Folgen hatten.
Ja, ich habe bloß Angst, weil wenn ich das sehe, zum Beispiel das Auto selber oder MP3 oder wie auch immer, das waren alles deutsche Entwicklungen. MP3 war eine Entwicklung des Fraunhofer-Instituts,
Ganz
das weißt du
genau.
selber.
Ja, das weiß ich.
So, und wie viel Geld machen wir mit MP3? So gut wie gar keins.
Ja, im Prinzip null, ne, weil das lizenztechnisch ja auch nicht so pfiffig aufgestellt wurde.
Eben. Und wir sind gut in Innovationen. Das heißt also, wir haben wahnsinnig gute Forschung, wir haben wahnsinnig gute Universitäten, die forschen können und so weiter. Aber statt hinzugehen und zu sagen, so, und jetzt stecken wir alles, was wir haben, irgendwie in die Entwicklung rein, von guten Akkus, von neuen Antrieben in Bezug auf Elektro, dass also die Wagen dann, was weiß ich, noch besser, noch kleiner, noch schneller, was weiß ich, werden. Wird da gekürzt und alles wird in tote Pferde reingestopft.
Ja, ein totes Pferd kannst du schlecht reiten.
Ja, aber trotzdem wird es komischerweise weiterhin gefüttert und jeden Tag kommt derjenige, der also da den alten Mist wegräumt und wieder neues Hafer hinlegt, ne? Und deshalb, das ist genau das, was ich nicht verstehe. Wir könnten an Entwicklungen so viel machen und das Ganze dann dementsprechend, sage ich jetzt mal, wie bei MP3 damals, das hätten die ausschlachten können, hoch drei. Da hätte eigentlich jeder, der MP3 ist, der hätte einen gewissen Betrag und wenn es bloß 0,2 Cent sind für eine MP3, an Deutschland abführen müssen, an das Fraunhofer-Institut. Und Deutschland hätte sich da einen Arsch abverdienen können, auf gut Deutsch gesagt.
Das stimmt, ja.
Haben sie aber nicht gemacht. Wo ich im Moment überhaupt noch Möglichkeiten sehe, das sind, wie gesagt, das sind Speichertechnologien. Akkus. Und da die Subventionen zu streichen oder auch nur zu kürzen, ist eigentlich unser Todesurteil, oder?
Also es ist auf jeden Fall an der Stelle kein Innovationstreiber. Und genau wie du sagst, das sind die einzigen Dinger, wo wir über Jahrzehnte, Jahrhunderte fast schon führend waren, also bei Innovationstechniken. Nur wir haben keinen, ich will mal so sagen, wir haben keine Unterstützungskultur, sondern es muss alles entweder sofort Profit abwerfen, aber das ist eben in der Forschung halt nicht möglich, ne? Oder es ist
Nein,
eben
aber.
halt sozusagen nicht en vogue. Und das trifft da zusammen. Und das führt auf jeden Fall dazu, dass wir da viele Potenziale liegen lassen. Und das ist echt nicht gut.
Ja, aber was ich nicht verstehe, das ist genau wie mit den Subventionen, dass jetzt wieder drüber nachgedacht wird, so nach dem Motto, ja, und wir setzen jetzt die Subventionen wieder ein und die Leute, die ein Elektroauto kaufen, die sollen wieder Geld dafür kriegen und so weiter. Der Staat ist nicht dafür da, den Leuten ein Auto zu kaufen.
Das stimmt.
Und wir haben ja gemerkt, als die Subventionen ausgelaufen sind, ich glaube, das war für ein Elektroauto 4.500 €. Dann waren plötzlich die Elektroautos 4.500 € günstiger, weil sich da irgendeiner vorher den Arsch dran abverdient hat.
Genau so ist es.
Und wenn man sieht, was in einem Elektroauto drinsteckt oder auch in der Wärmepumpe, die du dir in den Keller stellen kannst, da ist ja an Technologie so gut wie gar nichts mehr drin.
Und eine Wärmepumpe ist ja relativ ausentwickelt, ne? Das muss man
Ja.
auch sagen.
Und wie gesagt, statt zu sagen, so, also Freunde, alles schön und gut, aber wir subventionieren euch das Ganze nicht, sondern guckt einfach mal, dass eure Vorstände vielleicht mal ein paar Euro weniger verdienen, aber dass wir die neuen Technologien nach vorne bringen und wir machen die alten Technologien, und das ist ja genau das, was sie tun. Sie machen die alten Technologien, sei es Benzin oder wie auch immer, oder Heizöl oder Gas oder wie auch immer. Das wird ja teurer, 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 teurer. Und die Leute sind so blöd, wenn die jetzt neu bauen und sagen, ich will mir jetzt eine Heizung da reinsetzen. Die setzen sich immer noch Öl- und Gasheizungen in den Keller, obwohl sie eigentlich stehenden oder sehenden Auges auf eine Wand zurennen. Und dann heißt es ja, Regierung, dann subventionier mir das mal. Da würde ich als Regierung dann auch sagen, du kannst mir am Arsch lecken. Oder?
Ja, klar. Ja, aber das sind im Moment wirklich dann Punkte, da werden wir noch sehr viele Probleme auch gesellschaftlich bekommen, um zu schauen, wie es sich, in welche Richtung es sich vernünftigerweise entwickelt.
Weißt du, dieses Verbrenner aus für 2035 oder sowas. Was wird 2035 ein Liter Benzin kosten? 5 €?
Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, ein Vielfaches von heute. Das
Da
Doppelte
wird
könnte ich
sich
mir schon
sowieso
vorstellen.
keiner mehr einen Verbrenner leisten können. Deshalb hört auf, darüber zu diskutieren,
Mein Reden.
sondern fangt an, die Bürokratie abzubauen. Das heißt also, wenn in Deutschland was entwickelt wird, dann muss das nicht erstmal jahrelang geprüft werden und was weiß ich, sondern wenn in Deutschland was entwickelt wird, dann machen wir das auf dem schnellen Dienstweg.
Schmeißt es auf den Markt, der Markt wird entscheiden, ob es nachhaltig ist oder nicht.
Ganz genau das. Und löst die Schuldenbremse, aber nicht, indem ihr sagt, so, wir machen jetzt die Schuldenbremse weg und schmeißen den Leuten das Geld hinterher, sondern wir machen jetzt die Schuldenbremse weg, nehmen uns, was weiß ich, 300 Milliarden auf, die stecken wir aber in die Forschung, weil das wäre nachhaltig. Da könnten wir was mitmachen.
Das ist richtig.
Naja, wir werden es nicht ändern können. Es ist auf jeden Fall so. Ich hatte nämlich letztens auch mit einem Autoschrauber, anders kann ich es nicht bezeichnen, also er ist Automechaniker, der mir auch sagt, ja, bei mir kommt auf gar keinen Fall ein Elektroauto rein und so weiter. Ja, weil er an Elektroautos nicht schrauben kann, ist vollkommen klar. Bloß ich sage, was machst du denn, wenn Benzin 5 € kostet? Ja, da wird sich der Staat schon was einfallen lassen und die werden mir das schon subventionieren. Ja, am Arsch, ey.
Ja, das wird es nicht geben.
Eben, genau das. So, du musst jetzt los, das weiß ich.
Jawohl.
Und auf der anderen Seite, es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute.
Auch mir. Und ich glaube, das ist so ein Thema, da werden wir definitiv noch mal tiefer einsteigen müssen, weil das Thema ist breit genug dafür.
Also, wenn wir ganz viel Glück haben, wissen wir dann bei der nächsten Folge, die wir dann Ende November, Anfang Dezember aufnehmen, so um den Dreh, wissen wir dann, wer in den Vereinigten Staaten Präsident geworden ist
Ja,
oder
richtig,
Präsidentin.
genau. Das kann durchaus sein, ne?
Das kann sein, dass wir es bis dahin wissen. Schlagt uns nicht, wenn wir es immer noch nicht wissen. Weil sich da noch irgendwelche, was weiß ich, weil die in Amerika noch versuchen, irgendwas zu löschen und weil sich da noch irgendwelche Anwälte rumstreiten oder. Was weiß ich.
Stimmen irgendwo in den Fluss geworfen werden oder sowas.
Ja, ganz genau. Und ansonsten steht noch irgendwas an jetzt für Hofgeismar, jetzt für den November?
Also jetzt an Festen direkt im November nicht. Wir fangen aber jetzt schon an, den Weihnachtsmarkt aufzubauen. und die Weihnachtsschmückung sozusagen zu installieren, weil die ist nämlich neu. Und
Ui.
da sind die Vorbereitungen etwas länger. Also das dauert dann nicht nur 2 Tage, das aufzuhängen, sondern schon sehr so 1,5 Wochen. Ja, da sind wir mit dran.
Das ist
Ja.
gut, das ist sehr gut, weil Weihnachten kommt schneller, als man denkt.
Jedes Jahr wieder unvermutet, ne?
Jedes Jahr wieder unverhofft, ganz genau. Und ja, ich wünsche euch eine wunderbare Novemberzeit. Hoffen wir mal, dass ihr gut durchkommt, auch mit dem Auto. Und dass es nicht allzu kalt wird hier. Weil
Richtig.
kalte Füße kriege ich schnell. Und ich glaube auch im Sinne vom Torben wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Macht es euch gemütlich. Macht euch abends mal einen Tee, lehnt euch zurück, schaut euch irgendeinen Film oder eine Serie an oder fangt an zu basteln oder zu lesen oder wie auch immer. Aber das ist jetzt die Zeit, in der man sich mal die Zeit für sich selber und für seine Lieben nehmen kann, weil eben nicht allzu viele Grillfeste anstehen, ne?
Das stimmt. Also dem kann ich gar nicht hinzufügen und du hast ja quasi das schon in meinem Namen auch gesagt. Ich kann es nur bestätigen. Gönnt euch die
Gut.
Zeit.
Alles klar. Und bis dahin, danke fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.